Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift.
termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Also schön, dass viele da sind auch, nachdem gestern eh schon eine Veranstaltung war. Danke auch an die Leute vom Sub, dass ich eben die Möglichkeit habe, hier zu reden, um es vorstellen zu können, dass ich auch irgendwo einen Platz zum Pennen habe, was zu essen kriege. Super, danke. Kurz zu meiner Person vielleicht. Also ich bin Tuli. Ich bin jetzt doch schon, nicht Ewigkeiten, aber doch schon ein paar Jahre jetzt in der anarchistischen Bewegung irgendwie so lose tätig bei verschiedenen Sachen. Momentan am aktuellsten bin ich am aktivsten in so einem anarchistischen Medienprojekt im Internet, system.org. Könnt ihr mal reinschauen, wir suchen auch noch Autoren und Autorinnen, also wenn ihr von euch Schreiblust hat, wir suchen. Ja, ich studiere auch Soziologie in Göttingen. Das erwähne ich deswegen, weil es für den Vortrag wichtig ist. Also es wäre sicher ein anderer Vortrag, wenn ich nicht Soziologie studieren würde. Das fließt eindeutig damit rein, was ich rede. Ein Nachteil davon ist aber natürlich, dass in diesen akademischen Räumen und in dieser akademischen Sprache halt sehr viele Fachbegriffe sind, die exklusiv wirken. Also das wirkt eben ausgrenzend. Deswegen auch meine Bitte, dass wenn ich eben irgendeinen Begriff verwende, der nicht verstanden wird, dann verstehst du das als einen Angriff mehr oder weniger. Also es ist eben eine aktive Art auszugrenzen. Also es ist nicht so, dass ihr mich dann bitten müsst, um etwas was zu erklären, sondern es ist mehr oder weniger, das würde ich euch angreifen damit. Also auf einer intellektuellen Ebene halt, aber nonetheless, eben ein Angriff. Also unterbrecht mich da ruhig und verlangt es. Auch wenn ich schnell spreche, also ich neige dazu, immer schneller zu werden im Laufe des Vortrags. Unterbrecht mich ruhig, sagt es langsam. Sehe ich schon genug Fachbegriffe, kannst du auch ruhig langsam sagen. Gut. Fange ich einfach an. Also das Thema ist eben Anarchismus und Organisation. Und das historische wie theoretische Verhältnis von Anarchismus zur Organisation, das ist komplex und sehr widersprüchlich, das kann ich jetzt auch gar nicht alles darstellen. Aber prinzipiell scheint mir so, dass es von der anarchistischen Seite halt oft zur Organisierung aufgerufen wird, aber andererseits werden dann wieder Organisationen kritisiert, eben weil sie als solche, als Organisationen eine gewisse Dynamik an den Tag legen. Also das scheint mir auch nicht sonderlich überraschend, dass das so widersprüchlich ist, denn ich glaube, wir wissen selbst nicht so genau, was wir meinen, wenn wir jetzt zur anarchistischen Selbstorganisation aufrufen. Wenn sich die Leute dann irgendwie selbst organisieren, dann sind wir oft nicht damit zufrieden, wie es jetzt dann im Endeffekt auch ausschaut. Es ist sehr schwierig, eine anarchistische Organisation zu bestimmen. Und die Schwierigkeit, eine anarchistische Organisation zu bestimmen, hängt meines Erachtens auch damit zusammen, dass im Anarchismus dieser Anspruch vorhanden ist, das ist eine Besonderheit auch, dass die Organisation die gewünschte Gesellschaft vorwegnehmen sollen. Also das ist zum Beispiel bei Emma Goldman ist das, glaube ich, und ich glaube auch Kropotkin sagt, also schon ganz früh im Anarchismus taucht aber immer wieder auf, bei ganz verschiedenen Anarchisten und Anarchistinnen. Wir wissen jetzt aber selbst nicht so genau, was wir eigentlich für eine zukünftige Gesellschaft haben wollen, also zumindest ich weiß es nicht so genau und ich glaube, ich geht es da auch nicht so viel anders. Deswegen wissen wir auch nicht so genau, wie die Organisationen ausschauen sollen. Im Allgemeinen läuft der Anspruch deswegen darauf hinaus, dass es in den Organisationen so weit als möglich keine Herrschaft geben soll. Also die Organisationen werden negativ bestimmt. Es soll eben etwas nicht geben. Also so weit als möglich soll Sexismus und Rassismus verhindert werden und die Beziehungen sollen eben nicht durch Besitz, also bürgerlich vermittelt werden, sondern direkt sein irgendwie. Also diese Arten von Herrschaft also irgendwie aus den Organisationen rauszukriegen, wäre schon schwierig genug. Ich glaube letztendlich nie ganz, aber das wäre schon mal schwierig genug. Es gibt jedoch mindestens 4 Problemfelder, 4 Dynamiken der Herrschaft, die spezifisch für Organisationen sind. Dabei erstens die Verselbstständigung von Organisationen, also darunter verstehe ich, dass die Organisationen ein stillernes Gehäuse aus formalen oder informalen Regeln ausbilden, in dem sich dann die einzelnen MitgliederInnen gefangen finden. Das zweite Problemfeld wäre die Ausbildung von Oligarchien. Darunter ist zu verstehen, dass durch die Eigendynamik von Organisationen eine Tendenz zur Herrschaft eines eingegrenzten Personenkreises entsteht. Das dritte Problemfeld, also dass eben eine durch die Eigendynamik der Organisation, durch die Dynamik, die eine Organisation eigentlich hat, im Innersten hat, eine Tendenz zur Herrschaft eines eingegrenzten Personenkreises ist.
Das nur im Hinblick zu machen.
Das hängt eher damit zusammen, dass wenn es groß ist und dann was koordiniert werden muss, dann bildet sich eine Oligarchie aus. Ich werde das noch nachher im Detail erläutern, die einzelnen vier. Also bildet sich halt innerhalb einer Organisation eine herrschende Gruppe heraus, die das so ein Kader mehr oder weniger zum Beispiel bei den Parteien. Das dritte Problemfeld wären trennende Grenzen der Organisation. Also Organisationen kennen im Normalfall ein Innen und ein Außen. Und oft bringen sie dann zum Beispiel auch Vorteile für Leute, die innen sind, und relative Nachteile für die Personen, die außerhalb der Organisation stehen. Und dann können wir nur die Inneren entscheiden, was passiert, und das betrifft dann auch vielleicht Leute, die außen stehen und so weiter und so fort. Das ist auch ein sehr problematisches Feld. Und das vierte Problemfeld, das wäre der subjektivierende Charakter von Organisationen. Organisationen können durch ihren regulierenden Apparat subjektivierend wirken. Das heißt, sie können das selbst grundlegend bestimmen, konstituieren. Jetzt mache ich so eine kurze Vorschau, was jetzt noch kommen wird. Also erst werde ich die Problemfelder 1 und 2, die Verselbstständigung und die Oligarchieausbildung, ein bisschen genauer erläutern. Dann werde ich auf drei Strategien eingehen, wie man mit Verselbstständigung und mit der Oligarchieausbildung umgehen kann, wie man das ein bisschen einschränken kann. Dann werde ich noch das dritte Problemfeld, die trennenden Grenzen, sehr kurz erläutern. Das vierte, das mit dem subjektivierenden Charakter, das werde ich aber heute nicht machen, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mir das selbst nicht sicher genug bin. Ich weiß, habe ehrlich gesagt noch keine eigene Position dazu entwickelt und kann deswegen jetzt auch keine präsentieren. Ich wollte es aber trotzdem erwähnt haben, weil ich es eigentlich wichtig finde, und vielleicht hat ja irgendjemand von euch eine Idee, würde ich sie gerne hören. Und der subjektivierende Charakter? Wie kann man das sagen? Ein Beispiel. Dass durch die Position, die man in einer Organisation hat, ein eigenes Bewusstsein ausbildet. Ein eigenes Bewusstsein ausbildet, glaube ich, kann man sagen. Da gibt es, glaube ich, so an Untersuchungen, dass zum Beispiel Gewerkschafter im Mittelbau dann anfangen, aufgrund ihrer Position in das Machtgeflecht innerhalb der Organisation, eine reaktionäreres Ansichten auszubilden. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie so ein subjektivierender Charakter problematisch sein kann. Es kann aber auch anders sein, also zum Beispiel, dass die Persönlichkeit ganz stark an die Organisation gebunden wird, also bei totalitären Organisationen zum Beispiel, Psychiatrie und so weiter, wo dann das Ich ganz stark an die Organisation gebunden wird. Das ist auch eine Form der Herrschaft. Aber wie gesagt, ich bin da selbst noch nicht ganz so klar, wie ich das denken soll, deswegen, ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Nachdem ich dann die vier Problemfelder erläutert habe, würde ich vorschlagen, dass wir noch so eine kurze Zwischenfragerunde machen, weil ich schon so viel Theorie reinhaue, wenn ich dann also alles auf einmal reinhaue, habe ich das Gefühl, dass so viele Sachen sind, dass die Leute gar nicht mehr wissen, zumindest in Linz war es, glaube ich, ein bisschen so, was sie alles fragen sollen. Deswegen mache ich da so eine kleine Zwischenpause. Vielleicht ist die Foki auch schon fertig, dann können wir uns auch schon was zum Essen holen. Schauen wir mal. Würde ich dann so von dem bisschen negativen Blick auf den Organisationen weggehen und mich zuwenden, warum und wozu wir überhaupt Organisationen bilden. Das hatten wir auch irgendwelche Gründe. Wenn wir jetzt schon vier Probleme auffällt haben, was halt schlecht ist, wieso machen wir es dann? Am Ende versuche ich dann noch so ein bisschen so das Ganze in eine praktische Richtung zu drehen und so grob ein paar Richtlinien vielleicht so vorzugeben, wie wir uns organisieren sollten. Also das ist jetzt natürlich dann nur mein Vorschlag, aber das soll einfach nur mal ein Vorschlag sein, mit dem wir dann auch gut diskutieren können, hoffentlich. Okay, fange ich einfach mal mit dem ersten Problemfeld an, mit der Verselbstständigung. Bei der Verselbstständigung von Organisationen, also das ist die Bürokratie wohl die bekannteste und illustrativste Form. Also bei der Bürokratie wird der formale Charakter einer Organisation unausweichlich, also verselbstständigt sich, und bildet, wie es der Soziologe Max Weber ausgedrückt hat, ein stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit. Also schon fast klassisch ist das Bild des der nett lächelnden Beamtin und die Worte, da kann ich leider nichts für sie tun. Selbstverständlich könnte die Person etwas tun, aber sie kann es auch wieder nicht, insofern sie ein Teil der Organisation ist. Als Teil der Organisation kann sie es nicht. Sie müsste gegen ihre Position handeln und auch gegen die Organisation in dem Sinne. Eventuell auch gegen ihren Widerstand, aber manchmal machen wir nicht mal das. Aber es ist trotzdem schon dieser Charakter da. Die Bürokratie ist aber nicht die einzige Form der Verselbstständigung von Organisationen. Also es muss nicht unbedingt die sich alles einverleibende Formalisierung sein, die sich verselbstständigt. Es können auch informelle Dynamiken sein, die uns über die Köpfe wachsen. Dieser Schritt ist generell dann überschritten, wenn Organisationen beginnen, eigene Scheininteressen auszubilden. Das heißt jetzt so ein bisschen praktischer gesprochen, sobald wir beginnen, im Namen einer Organisation eindeutig und auch langfristig gegen unsere eigenen Interessen zu handeln, dann hat sich dies offensichtlich verselbstständigt. Dann sind die Einzelnen dieser Organisation unterworfen. Es ist dann so eine, würde ich sagen, eine Art von unpersönlicher Herrschaft. Hat man dann zwar keine herrschende Klasse oder sowas, aber es ist trotzdem eine Form von Herrschaft, würde ich sagen. Max Stirner, ein Philosoph, der in den junghegelianischen Kreisen mit Marx und Engels verkehrte und von diesen dann zum Anarchisten abgestempelt wurde, drückte das in der Dichotomie von Gesellschaft und Verein aus. Also Gesellschaft bezeichnet bei ihm generell einen verselbstständigen Zusammenhang von Menschen. Das ist ein anderer Gesellschaftsbegriff als normalerweise, aber es ist halt eben ein verselbstständiger Zusammenhang von Menschen, also auch eine verselbstständige Organisation. Der Verein hingegen ist die Organisation, über die wir als Einzelne die Kontrolle haben. Er schreibt, ich zitiere, der Verein ist für dich und durch dich da. Die Gesellschaft nimmt umgekehrt dich für sich in Anspruch und ist auch ohne dich. Kurz, die Gesellschaft ist heilig, der Verein dein Eigen. Die Gesellschaft verbraucht dich, dem Verein verbrauchst du. Zitat Ende. Also um nochmal festzuhalten, verselbstständige Organisation bezeichnet als Gesellschaft und diese verbraucht uns. Verbraucht unsere Kraft, könnte man vielleicht, oder naja, vielleicht unsere Persönlichkeit vielleicht besser. So. Dieser Übergang zwischen unserer Form Verein und Gesellschaft, der ist aber fließend, das ist auch bei Stirner so. Das ist also jetzt nicht so, dass man das jetzt so einfach trennen könnte, da hat man drei Kriterien und dann hat man das gelöst, sondern es ist halt eine Dynamik. Das heißt, wir können bei der Gründung der Organisation die besten Ziele haben, beziehungsweise halt sie nur für unsere Interessen gründen und dennoch beginnen sie eigene Interessen, Scheininteressen würde ich sagen, auszubilden und uns zu verbrauchen. Vielleicht ist es ja einigen von euch schon passiert, dass ihr in einer Politgruppe wart und ihr habt eigentlich Spaß gehabt und habt die Sachen, die ihr weiterbringen wollt, weitergebracht. Aber an einem Punkt habt ihr dann gemerkt, dass ihr Dinge getan habt, die eigentlich gar nicht notwendig waren oder die ihr zumindest ohne die Organisation nicht für notwendig gehalten hättet und die dann eigentlich euch nur verbraucht haben. Also an diesem Punkt würde ich sagen, hat sich die Organisation verselbstständigt und an diesem Punkt hat sie eine unpersönliche Herrschaft ausgeübt. Okay, das wäre das erste Problemfeld. Das zweite Problemfeld ist die Ausbildung von Oligarchien. Organisationen neigen zumindest bei einer gewissen Größe und ich würde es auch ergänzen, einer gewissen Bedeutung, dazu oligarchische Strukturen, das heißt herrschende Gruppen, kleine Zirkel, Klicken, Kader, was auch immer, auszubilden. Ein in der Soziologie klassisch gewordenes Buch zu dieser Problematik ist zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie von Robert Michels, das ist 1911 erschienen. Michels Werk und Leben sind untrennbar miteinander verbunden, weswegen ich jetzt kurz mal seine eigentlich auch sehr spannende Biografie anreißen werde, aber nur sehr kurz, weil ich mich eigentlich auch nicht so gut auskenne, leider. Also Robert Michels wurde 1876 in Köln geboren. 1901 trat er der italienischen Sozialdemokratischen Partei bei und wenige Jahre später dann auch der deutschen, er war in beiden Parteien. Er war auch aktiv, er war bei mehreren sozialdemokratischen Parteitagen in Deutschland Delegierter und war also wirklich nicht nur irgendeiner, sondern hat auch wirklich mitgearbeitet. 1907 hat er sich danach von der Sozialdemokratie abgewandt, weil er mit deren oligarchischen Struktur nicht zufrieden war. Das kommt gleich nochmal. Er war aber nicht nur Sozialist, er war auch Soziologe. Er stand im engen Kontakt mit Max Weber, Stahl hat es quasi der Hörigkeit, habe ich vorher schon erwähnt, dem er auch sein Buch zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie gewidmet hat. Also da gibt es eine enge Verbindung. Dieses Buch speist sich aus seiner Erfahrung mit der deutschen Sozialdemokratie. Seiner Ansicht nach war die deutsche Sozialdemokratie mit den besten Absichten gestartet, Basisdemokratie, Oligarchien bekämpfen, Herrschaft abschaffen und so weiter und so fort und hat am Ende dann doch dieselben oligarchischen Strukturen ausgebildet und am Ende eben auch eine herrschende Clique gehabt. Nach seiner Abwendung von der Sozialdemokratie wandte Michels sich kurzzeitig dem Syndikalismus zu und war damit doch schon auch irgendwie ein bisschen am Nachverhältnis zum Anarchismus, also da ist er nicht drum herum gekommen, wenn er syndikalistisch aktiv war. Und syndikalistisch ist eine Strömung innerhalb der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, die relativ eng mit der anarchistischen Bewegung verknüpft ist. Das ist eine Art von revolutionärer Gewerkschaftsbewegung, würde ich jetzt sagen. Ja, ich glaube, revolutionäre Gewerkschaftsbewegung, glaube ich, kann man sagen. Die halt sehr, sehr auf Basisstrukturen ist, die halt keine Funktionäre kennt. Die haben keine bezahlten Funktionäre, sondern sind wirklich Arbeiterautonomie auch da ein bisschen dabei schon vorweggenommen. Er war auch pazifistisch tätig vor dem Ersten Weltkrieg, hat sich dann im Ersten Weltkrieg mit Max Weber zerstritten, weil er eher ein bisschen auf der italienischen Seite stand und Max Weber auf der deutschen. Also das war nicht so schön. Er war also politisch links lange tätig. 1928 hat jedoch offensichtlich ein tiefgehender Wandel mit seinen Ansichten stattgefunden, denn er trat der italienischen faschistischen Partei bei und wurde auch öffentlich ein Propagandist des Faschismus. Also der ist wirklich aktiv für den Faschismus eingetreten. Er hat dann auch seine Soziologie so ein bisschen geändert, dass doch schön alles reinpasst hat, aber ja. Also das Buch, aber das, auf das ich mich da beziehe, ein bisschen das Soziologie des Parteiwesens mit der Demokratie, das ist noch viel früher als 1911, also nicht eine faschistische Phase, die ich da jetzt zitiere. ich wollte auch noch anmerken, er ist zwar Faschist und ich möchte es jetzt nicht relativieren, aber er war halt italienischer Faschismus und hat vor allem Bündnis mit dem Völkisch-Deutschen eigentlich abgelehnt. Und es ist halt irgendwie schwierig, es sind verschiedene Sachen, aber ich möchte jetzt nicht relativieren, es ist natürlich eine reaktionäre Einstellung gewesen, natürlich sehr problematisch und auch mit einem Nationalismus und so weiter und so fort verbunden, aber es ist halt doch noch mal was anderes als der völkisch-deutsche Faschismus. Ja, das wichtigste Werk Michels ist eben seine Soziologie des Parteiwesens, die ist auch immer noch ein Klassiker, der wird immer noch gelesen in der Soziologie, den kann man praktisch gleich drum. Das Buch war eben, wie erwähnt, eine Auseinandersetzung mit der Arbeiterbewegung, beziehungsweise eigentlich mit der deutschen Sozialdemokratie, und zeigt eine allgemeine Desillusionierung gegenüber Massenorganisationen, eben weil diese stark dazu tendieren, hierarchische Strukturen auszubilden. In diesem Kontext stellte Michels das eherne Gesetz der Oligarchie auf. Das ist eines der wenigen Gesetze in der Soziologie, das ich auch Gesetz nennen kann, ohne dass die anderen Soziologen gleich alle lachen, weil Gesetze in der Soziologie aufzustellen, das ist sehr schwierig, dass man sagen kann, das ist immer und immer so. Aber das kann es zumindest, das hat zumindest, da kann man es zumindest behaupten, ohne dass gleich alle schreien. Kurz gesagt, schreibt dieses jene Gesetz der Oligarchie fest, dass große Organisationen stets Oligarchien als herrschende Gruppen ausbilden. Er spricht das so von ein paar tausend Leuten, aber mittlerweile ist man schon in der Soziologie, hat man es sogar schon runterrevidiert, glaube ich, auf ein paar hundert. Wie lässt sich dieses eherne Gesetz begründen? Ab einer gewissen Größe entwickeln Organisationen einen starken Koordinationsbedarf. Wird dieser nicht erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Desintegration, also der Organisation, groß. Sie ist dann entweder nicht mehr fähig, einheitlich zu agieren, oder zerfällt ganz. Die klassische Erfüllung des Koordinationsbedarfs ist eben eine starke zentralistische Hierarchie. Das kann jetzt zwar im Einzelfall anders ausschauen, muss jetzt nicht vielleicht unbedingt immer gleich der zentrale Parteikader sein wie in der Sozialdemokratie oder so, aber ab einer gewissen Größe ist es praktisch unmöglich, ohne irgendwelche, zumindest informellen Hierarchien auszukommen und dennoch als eine Organisation agieren zu können. Es ist schlichtweg nicht möglich, dass alle Personen sich mit allem auskennen bei einer so arbeitsteiligen Organisation und es wird ein gewisses Expertinnentum innerhalb der Organisation entstehen. Aus rein praktischen Gründen können nicht alle Aufgaben ständig neu zugewiesen, rotiert werden. Gerade bei einer Organisation, die größer ist und deswegen ohnehin schon behäbiger und schwerer ist, einheitlich zu handeln zu können. Auf kurz und lang wird aber diese Dynamik von Experten und Expertinnen das eindeutig die Dynamik innerhalb der Organisation ändern. Ja, wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt vielleicht immer gleich so ein herrschender Kader sein, aber irgendeine Form von Hierarchien wird sich ausbilden. Dann komme ich jetzt zu den Strategien gegen die Verselbstständigung, gegen die Oligarchieausbildung. Da gibt's, also ich hab jetzt mal drei rausgenommen, wobei die zwei davon ein bisschen zusammenhängen. Das erste wäre der radikale Föderalismus, wie in der anarchistischen Bewegung spätestens seit der ersten Internationalen und damit eigentlich von Anfang an tief verwurzelt ist. Das zweite wären die vier Eigenschaften einer anarchistischen Organisation nach Colin Ward. Das ist ein Anarchist, der in Großbritannien gelebt hat. Ja, der ist ganz spannend. Der hat halt immer so eine Broschüre zu Anarchismus und Organisation rausgegeben. Da habe ich das her. Der ist schon gestorben, aber der war im 20. Jahrhundert, Mitte 60er, 70er, sowas, glaube ich. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Ja. Der ist vor 2 Jahren? Wirklich? Nein, ich hätte gedacht, früher, aber Colin Ward. Na, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen später aktiv. Britischer Anarchist, der halt auch so ein bisschen zu Kulturtheorie und so ein bisschen gearbeitet hat. Hat ein paar spannende Sachen, aber ich bin noch gar nicht so tief bei ihm drin, ich beziehe mich nur bei Organisationen auf ihn. Und der hat halt eben vier Eigenschaften festgelegt, die eine anarchistische Organisation seiner Ansicht nach haben sollte, damit sie anarchistisch ist. Das wäre erstens voluntary, also freiwillig, sie soll freiwillig sein. Ja. Zweitens functional, funktional. Drittens temporary, temporär, also sollen nur zeitlich begrenzt sein, und small, klein. Ich gehe dann eh nochmal genauer später auf alle drei Strategien ein, also das muss jetzt nicht unbedingt gleich eingängig sein. Die dritte Strategie ist der Organisationsegoismus, also das ist ein Begriff jetzt von mir, wie er sich bei Max Stirner findet in seiner Unterscheidung zwischen Verein und Gesellschaft. Gut, dann fange ich mal an mit dem radikalen Föderalismus. Der radikale Föderalismus ist also gewissermaßen ein historisches Kennzeichen des Anarchismus. Ich habe bereits auf die erste Internationale verwiesen, also die Internationale Arbeiterassoziation. wo eben die anarchistischen Sektionen, aber nicht nur diese, auf einen Föderalismus gedrängt haben und zwar im Gegensatz zu den marxistischen Strömungen, die eben da dagegen gespielt haben. Das waren hauptsächlich deutsche Sektionen. Kannst du Föderalismus erklären? Das heißt, dass die Entscheidungen autonom getroffen werden oder autonom getroffen werden sollen in verschiedenen kleinen Untergruppen. Das heißt, sie werden nicht zentral getroffen von irgendeiner zentralen Koordinierungseinheit, sondern die einzelnen Gruppen, die handeln, die einzelnen Sektionen eben bei der Internationalen zum Beispiel, entscheiden dann für sich, was zu tun. Und es gibt dann nur eine Koordination. Das ist so die Idee.
Das ist wie Österreich, ist ein föderaler Staat, weil die Bundesländer einzelner entscheiden können.
Ja, also ich meine, die anarchistische Tradition ist natürlich wesentlich radikaler jetzt als Österreich, aber die Idee ist dieselbe, ja. Ja, es ist dasselbe Prinzip. Also wenn wir jetzt 150 Jahre nach vorne spulen, dann finden wir so einen Föderalismus immer noch bei zum Beispiel V und FAS. Also das sind zwei anarcho-syndikalistische Zusammenschlüsse, die jeweils in Deutschland und Österreich aktiv sind. Ich komme gleich drauf. Also obwohl die beiden Organisationen auch im anarchistischen Spektrum als Gewerkschaften wahrgenommen werden, ist das eigentlich schon eine Ungenauigkeit, denn wie es in den Statuten der V heißt, ich zitiere, die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion, V, ist eine klassenkämpferische Gewerkschaftsföderation. Zitat Ende. Also sie betonen das schon, sie sind halt nicht ein Blockgewerkschaft, so wie der, weiß nicht, wie Verdi oder was weiß ich, sondern sie sind halt eine Föderation aus lauter kleinen Syndikaten. Das ist halt die klassische syndikalistische Tradition noch. Die FAS heißt ja schon im Namen Föderation der Arbeiterinnen-Syndikate. Prinzipiell, sowohl als die Statuten, sind die Syndikate autonom und nur gewissermaßen einer Mitorganisation oder mehreren Mitorganisationen eigentlich, also Lokalföderationen und dann der gesamten Föderation, V und FAS, zusammengeschlossen. Das FAS redet selbst auf diese Weise die Bedeutung der Föderation auch klein in ihren Statuten. Da steht dann noch drin, ich zitiere, die Föderation ist der Kitt, der die Syndikate bzw. Ortsgruppen, Lokalföderation zusammenhält. Zitat Ende. Also wirklich nur so ein verbindendes Element und eigentlich sind die eigentlich alle unabhängig voneinander. Also inwiefern ist das jetzt aber ein Mittel gegen Oligarchiebildung und Verselbstständigung? Also einfach, glaube ich, lässt sich das in den Finanzen sehen. Es ist schon in den Statuten der FAS, der V habe ich nicht sogar rausgelesen können, das Statuten ist ein bisschen unklarer, aber das ist auch prinzipiell so ähnlich, dass die Kassen dezentral sind. Es gibt zwar auch eine zentrale Kasse, aber das ist nur ein kleiner Teil. Das Wichtigere sind die dezentralen Kassen. Damit soll eben der Zentralisierung der Bewegung entgegengewirkt werden. So eine Maßnahme macht die Verselbstständigung natürlich eindeutig schwieriger. Es wird eben versucht, die Dynamik der Organisation selbst einzuschränken. Es wird versucht, die Logik einer kleineren, stärker an Personen gebundenen Organisation beizubehalten und trotzdem irgendwie größer zu sein. Auch Oligarchien haben es schwieriger, sich zu etablieren, dass sie einfach nicht Zugriff auf alle Machtmittel haben können. Das ist einfach nicht so leicht möglich, wenn die ständig überall verteilt sind. Dadurch, dass die Kassen dezentral verwaltet werden, haben alle Syndikate gewissermaßen ein kleines Pfand in der Hand. Also sollte sich die Föderation als Organisation verselbstständigen oder eine Oligarchie ausbilden, dann sind die Syndikate eben nicht machtlos, sondern haben ihre Machtmittel, die sie abziehen können. Und eine Gewerkschaft bezieht immer stärker, auch immer stark draus, ob sie jetzt den nächsten Streik ihren Gewerkschaftsmitglieder, Mitgliederinnen weiterhin einen Lohn zahlen kann. Und wenn die Kassen dezentral sind, dann ist das schon sehr wichtig für eine Gewerkschaft. Bei allen föderalistischen Strukturen stellt sich jedoch die Frage, inwiefern die offizielle, formelle Struktur, also was jetzt in den Statuten steht, mit der faktischen, realen Struktur zusammenhängt. Also es ist zu bedenken, dass es für die Syndikate schon irgendwie einfacher ist, sich an den jeweiligen Entscheidungen einiger Vertrauenspersonen zu orientieren und dann nicht wirklich, die entwickeln dann nicht wirklich jedes Mal einen autonomen Ansatz, wenn es in irgendwelche Arbeitskämpfe geht. Ne? Die orientieren sich da schon sehr stark aneinander und appellieren und versuchen dann auch gemeinsam zu agieren. Würden sie sich wirklich gänzlich autonom verhalten, ohne sich irgendwie aneinander zu orientieren, dann würde sich die Föderation wahrscheinlich schnell auflösen oder wäre eben nicht mehr fähig, einheitlich zu handeln, was für eine Gewerkschaft auch schlecht ist, wenn sie nicht streiken kann als Ganzes. Dieser Föderalismus führt also gewissermaßen zum Seiltanz zwischen Oligarchien und Auflösung. Wobei im politischen Eifer, glaube ich, wohl öfter die Ausbildung von Oligarchien gewählt wird. Also sei da nur an die CND erinnert, weil es ja das Lieblingsbeispiel so im Anarchismus irgendwie ist, leider. Im Spanischen Bürgerkrieg, die dann schlussendlich Ministerin gestellt hat und Polizeifunktionen übernommen hat, was ja dann, die haben eindeutig Oligarchien ausgebildet, das waren eigentlich schon ein Herrschaftsapparat, was die dann am Ende gestellt haben. Das, glaube ich, kann man so sagen. Das ist aber im Moment eher, würde ich jetzt sagen, ein theoretisches Problem. da weder V noch FAS wirklich breite Massenorganisationen sind. Du hast dich schon gefragt, gibt es die FAS überhaupt noch? Ja, ich war letzten Samstag in Wien beim Treffen vom Wiener Allgemeinen Syndikat. Und ja, die FAS besteht eigentlich, und ich will jetzt nicht so viel Internes irgendwie preisgeben, ich glaube, das ist eher ein offenes Geheimnis, dass die FAS momentan eher am Papier besteht. Also, ja, das ist jetzt eher ein theoretisches Problem vielleicht. Aber gut, wer weiß, vielleicht ändert sich's ja mal. Die vier Kriterien, die Ward für anarchistische Organisationen vorschlägt, freiwillig, funktional, temporär, klein, sind gewissermaßen eine Verschärfung des klassisch-anarchistischen Föderalismus, wie sich eben bei FAS findet. Das Kriterium der Freiwilligkeit gilt selbstredend allgemein für den Anarchismus, auch wenn es die CND dann im Spanischen Bürgerkrieg gebrochen hat. Aber ich glaube, wenn man aufhört, die Organisation freiwillig zu halten, ich glaube, dann kann man sich nicht mehr richtig gut anarchistisch nennen. Also zumindest ich finde das, dann ist es vorbei. Auch es gab Arbeitslager, die haben Arbeitslager eingerichtet. Das ist gar nicht schön. Also, das geht gar nicht. Auch verstehen sich vermutlich die meisten anarchistischen Organisationen als funktional in dem Sinne, dass die Form der Organisation auf ein Ziel ausgerichtet ist. Also ob das jetzt eben so ein Freiraum zu schaffen ist oder den Klassenkonflikt vorantreiben. Eine Ausnahme sind da vielleicht eventuell die anarchistischen Föderationen, also die Form deutschsprachiger Anarchisten, Anarchistinnen und die französische Föderation, was da alles gibt. Die haben ein sehr allgemeines Selbstverständnis, das ist vielleicht nicht ganz so klar, ob die so funktional orientiert sind. Und Bezugsgruppen, aber ich bin mir wieder nicht sicher, ob man Bezugsgruppen noch als Organisationen lesen sollte. Gut, aber die sind, glaube ich, das sind eher, glaube ich, so nicht so wichtige Erscheinungen. Das Wichtige, glaube ich, sind die letzten zwei Eigenschaften, die Ward da raussteigt, nämlich temporär und klein. Also, dass sowohl die Verselbstständigung, also die Ausbildung von Oligarchien Zeit brauchen, leuchtet das Kriterium der zeitlichen Beschränkung einer Organisation ja erstmal ein, also braucht Zeit, dann na gut, dann beschränkt man es halt, Problem gelöst. Naja, aber Frage ist natürlich die Praxis. Ne? Also bei einer gewissen Infrastruktur, wie jetzt vielleicht zum Beispiel beim SUP, würde man uns wahrscheinlich schon vorsehen, dass es jetzt nicht nur in den nächsten 3 Monate da ist, also in den nächsten 2 Jahren oder was auch immer, sondern dass es bitte schön länger bestehen bleibt. Bei Nahrungsmittelversorgung oder Krankenhäusern, vielleicht bleiben wir beim aktuellen Beispiel, bei der Antifa, wäre es wahrscheinlich sogar fahrlässiger, wenn wir jetzt sagen, gut, das machen wir jetzt 3 Wochen Antifa und danach hören wir wieder auf. Das wäre keine gute Idee, glaube ich. Was, wenn sich dann nicht rechtzeitig eine neue Organisation gründet, die das übernimmt? Also vielleicht, um das jetzt ein bisschen weiter zu spinnen, nur so ein Gedanke von mir, wäre es sinnvoll, statt zu einer zeitlichen Beschränkung, wo man sagt, danach hören wir auf, einen zeitlichen Rahmen zu setzen, nach dessen Überschreiten die Organisation von Grund auf evaluiert und nach formellen wie informellen Hierarchien durchleuchtet wird. Am besten mit Unterstützung von außen natürlich, weil das gerade informellen Hierarchien natürlich dann sehr schwer ist, das auszusprechen und so weiter und so fort. Aber das wäre vielleicht mal eine Sache, die man andenken könnte. Ich weiß nicht, ich habe noch nie was sowas praktisch gehört, aber ich finde, das wäre eine Möglichkeit, das praktikabel umzusetzen. Ward's Vorschlag zur Größe, also dass das klein sein soll, scheint auf den ersten Blick jetzt mal ähnlich gelagert. Also Ward geht da selbst auf die Schwierigkeiten der Umsetzung dieser Forderung ein. Er schlägt vor, einfach größere Aufgaben in kleinere zu spalten, sodass diese dann von kleinen Organisationen übernommen werden können. Das geht wahrscheinlich bei den meisten Sachen. Ah. Touristen, ja. Wenn sie Englisch sprechen, dann sind es keine Nazis. ja, ich glaube, die besuchen uns nicht. Ja, aber das Problem ist vielleicht die Frage, ob man jetzt alles immer in kleine Aufgaben spalten kann. Und vor allem geht das vielleicht auch mit einem Produktivitätsverlust einher. Mit einem Economies of Scale heißt das. Das Stichwort da wollte ich nur in den Raum werfen. Aber gut, das kann man vielleicht doch so irgendwie glauben. Er schließt aber dann noch zu, und das ist dann eigentlich so mehr oder weniger die Zauberlösung, die Anarchisten und Anarchisten immer so in der Hand haben, dass sich die Organisationen einfach föderieren. Also er legt da die Betonung zwar schon eindeutig stärker auf die kleinen Einheiten, als das jetzt im klassischen anarchistischen Föderalismus ist, aber zumindest nach meiner Lesart wird die V, auch wenn sie 100-mal so groß wäre, durchgehen. Mir stellt sich da eindeutig die Frage, ob eine Föderation aus kleinen Organisationen nicht eine große Organisation ist. Also zumindest, wenn die kleinen Organisationen, ich habe es eh schon angedeutet, beginnen sich aneinander zu orientieren und versuchen einheitlich zu agieren, was eine Gewerkschaft ja irgendwie machen muss, weil sie ja damit Druck ausübt, scheint das für mich der Fall zu sein. Deswegen ist es für mich auch nicht wirklich glaubwürdig, dass der Koalitionsbedarf da ganz verschwindet, nur indem man es teilweise in die kleinen Gruppen verlagert. Ich meine natürlich, ja, klar, man kann einen Teil in die dezentralisieren, aber wenn man einheitlich handeln will, dann kann man das nicht ganz machen. Da muss irgendwie ein Zusammenhang entstehen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man auf Koordination verzichtet. Also das macht jetzt zum Beispiel das Crime Thing Kollektiv. Die haben zwar so Convergences und so, also treffen sich dann so, aber sind eigentlich mehr oder weniger unabhängige Zellen. Die haben keine Verpflichtung, die kommunizieren halt irgendwie los miteinander und beziehen sich auch aufeinander, aber die haben jetzt keine Koordination, würde ich sagen. Da würde ich aber nicht sagen, dass es eine Organisation ist. Also ich glaube, Crime Thing als Organisation zu bezeichnen, ist schon irgendwie komisch, weil die kennen sich, es ist irgendwie ein sehr loser Zusammenhang, weil die eben nicht mehr einheitlich agieren. Ich würde eben sagen, eine Organisation agiert einheitlich und wenn es das nicht mehr, und dafür muss sich koordinieren und wenn es das nicht mehr tut, dann ist es auch keine Organisation mehr. Das wäre dann zwar immer noch Föderalismus, aber keine Organisation mehr. Okay. Das waren die ersten zwei Strategien. Jetzt komme ich zur dritten Technik. Das ist eben der Organisationsegoismus von Stirner. Das ist eine anspruchsvollere Methode als die anderen zwei. Ich werde auch noch erklären, warum. Er fällt auch aus der Reihe mit den anderen zwei Methoden, weil bisher haben wir halt immer von den Organisationen aus auf die Organisationen geschaut und uns überlegt, was können wir an den Organisationen ändern, damit es nicht so weit kommt. Beim Egoismus von Stirner jetzt blicken wir radikal vom Selbst aus. Also da blicken wir nicht von den Organisationen aus, sondern blicken wir vom Selbst aus und schauen dann so ein bisschen auf die Organisationen, wie das uns als Selbst betrifft. Für Stirner gilt es, dass wir uns nicht in unserem Sein an eine Organisation binden lassen. Deswegen lehnt er auch zum Beispiel Parteien ab. Das Ich soll sich immer eine Autonomie von der Organisation bewahren. Eine stets flexible und sich wandelnde Autonomie, die damit auch unabhängig dynamisch ist von der Organisation. Und von dieser Autonomie aus, von dieser unabhängigen Dynamik aus, sollen wir dann die Organisation als Instrument verwenden, also als pures Instrument verwenden. Nicht das Ich soll von der Organisation ausgenutzt werden, sondern das Ich soll die Organisation ausnützen. Also wegen dieser Betonung des Ausnützens, also ist es eben auch ein Egoismus, er nennt es später von Egoismus. Ich habe es jetzt Organisationsegoismus gemacht, weil ich es auf Organisationen beziehen wollte. Aber sobald eben die Organisationen verlangen, gegen meine Interessen, gegen meine Person, gegen gewissermaßen das, was er Egoismus nennt, zu handeln, sollen sich die Einzelnen, die Einzelne, eben von der Organisation lossagen, sie einfach wegkicken. Das ist eine schwierige Sache. Also, wenn man so lange in der Organisation dabei ist, dann einfach zu sagen, na, jetzt batzt man nicht mehr, jetzt geh, das ist nicht leicht. Es soll aber eben niemals mehr als so ein instrumentales Verhältnis bestehen. Also, da wird eine Verselbstständigung und eine Oligarchiebildung würde natürlich gegen meine Interessen gehen. Also, ich meine, ich würde gern selbst die Oligarchie stellen, aber das wollen eben die anderen wieder nicht. Deswegen würde das immer gegen den, würde es eben sich bei diesem Egoismus ausschließen, dass es drauf laufen würde. Also, warum ist das jetzt aber so eine anspruchsvolle Technik? Naja, das ist eine Technologie des Selbst, das ist ein Begriff von Foucault. Der Mümken hat den, wenn du Mümken kennst, ein postanarchistischer Theoretiker aus Deutschland, hat das eben dann auf Stirner bezogen. Das ist eine Technologie des Selbst, das heißt eine Veränderung des eigenen Seins. Und eine derartige Autonomie, so eingeschränkt sie jetzt auch sein mag, muss erstmal erarbeitet werden. Also die formalen Strukturen einer Organisation anders festzuschreiben, zu sagen, gut, wir machen die Kassen halt so, das ist relativ einfach, das kann man machen, das schreibt man fest und dann versucht man sich halt möglichst gut dran zu halten. Aber das eigene Selbst grundsätzlich zu ändern, das ist nicht so leicht, würde ich mal sagen. Das ist eine Sache, da scheitern viele Leute dran, das ist nicht so einfach zu machen. Deswegen ist das anspruchsvollste Instrument, ein Instrument, das wirklich viel Arbeit braucht. Und vor allem viel Arbeit von den einzelnen Leuten. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, das effektivste Instrument, dass dieses starke Ich ist die beste Waffe gegen den Spuk der Organisationen, eben weil das starke Ich außerhalb steht. Es kann damit von außerhalb gegen die innersten Tendenzen jeder Form von Organisation angehen, wenn es möchte. Deswegen ist es, glaube ich, die effektivste Waffe. Ich möchte noch eine kleine Warnung zum Organisationsegoismus gewissermaßen als Beipackzettel reichen. Alles immer nach dem eigenen Kopf haben zu wollen und zu verlangen, dass sich die Organisation stets und soweit es nur geht nach einem selbst richtet, das ist nicht unbedingt ein Weg, um sich Freunde und Freundinnen zu machen. Das geht oft in die Hose. Gerade bei einer so selbstzentrierten Technik ist es wichtig, das Ganze ordentlich zu kommunizieren. Also wenn man einfach hingeht und dann verlangt, dass es nach einem selbst laufen soll, das wird nicht so funktionieren. Und gegen die anderen in einer Organisation lässt sich das Konzept ohnehin nicht durchsetzen. Also wenn die anderen dagegen sind, dann das wird nicht laufen. Am besten wäre es natürlich, wenn alle das Konzept irgendwie verfolgen würden. Und Stirner hat auch so Ideen vom Verein, das ist der Egoisten und so weiter und so fort. Aber es muss zumindest irgendwie akzeptiert sein, damit man das irgendwie machen kann.
Entschuldigung, ich habe was von, hat der Verein dann oder die Organisation ein Ziel und alle gehen zu der Organisation, weil sie das selbst als Ziel verfolgen?
Ja, das wäre so die Idee. Also das wäre...
Warum gehe ich dann weg von der Organisation? Weil
weil es nicht
der
mehr.
Verein dann, also die Organisation dann nicht mehr mein Ziel verfolgt, oder?
Genau, das ist eigentlich so die Idee. Weil solange es mir das bringt, was ich möchte, bin ich dabei, und sobald es das eben nicht mehr tut, weil es Oligarchien ausgebildet hat oder weil es sich verselbstständigt hat und ich jetzt nur noch blöde Zettel ausfüllen muss, dann gehe ich weg.
Ja, das ist schon klar, aber es endet ja dann damit, dass die Oligarchien, weil das finde ich, dass sie die Oligarchien ausbilden, es endet nur dann damit, dass alle Vereine nur mehr die Oligarchie haben, keine andere Leute mehr, da bleibt halt die Oligarchie über, weil alle anderen Leute gehen müssen, ne? Oder gehen.
Naja, es bleiben nur Leute über, die halt dann bestimmen, was in der Organisation ist, ja. Also.
Wenn nur die Oligarchie da ist und nicht mehr die Leute, denen sagen können, was zum da ist, dann ist der Verein ja
auch. Es ist
ja nicht unbedingt. Es ist ja nur die Struktur.
Naja. Naja, gut, aber da wird Stirner dann einfach sagen, nehmt es euch. Also da wird dann einfach Stirner sagen, wenn es euch stört, dass die sich jetzt das angeeignet haben, dann haut es halt raus. Also. Ja, es ist ein bisschen. Ist natürlich die Frage, wie man das. Es ist eine sehr konflikthafte Sache. Also gerade deswegen habe ich das auch nochmal so ein bisschen betont, dass man das ordentlich kommunizieren muss und nicht einfach so irgendwie blind da reinschießen kann, weil es eben sehr konflikthaft ist. Vom Rudolf Rocker. Den haben wir auch gestern erwähnt gehabt, gibt es auch so eine schiere Anarchismus und Organisation, und die besteht so einem guten Drittel draus, dass er über die Stirnerianer seiner Zeit schimpft, weil die seiner Meinung nach die ganze Zeit nur nerven und eigentlich nur stören bei den Organisationen. Über die Stirnerianer. Über die Stirner Anhänger und Anhängerin, aber nicht über Stirner selbst, lustigerweise. Er sagt irgendwie auch so, Stirn hat die Anhänger gar nicht verdient, die er hat. Das ist ganz witzig. Und ich glaube, das ist auch... was? Stirner und Rocker? Nein, das da liegt ein halbes Jahrhundert zwischen denen. Stirner ist Mitte 19. Jahrhunderts, Rocker Anfang 20. Deswegen haben sie es nicht mehr erkannt. Das ist halt, aber das ist auch nicht die Idee von Stirner, dass das halt eben, dass er halt eben nur, seine Idee ist halt eben ein Verein von Egoisten, wo halt dann alle, also ich glaube, dass halt eine Formulierung ist, dass nur die Oligarchie überbleibt. Ich glaube, er wird das sogar unterschreiben. Also er schreibt doch irgendwann, es sollen alle, er will nicht den König abschaffen, er will, dass alle der König sind. Ist weniger die Idee. Also, ist eine sehr konflikthafte Theorie. Aber er ist halt aus diesem Konflikt heraus sehr dynamisch und kann damit eben, glaube ich, damit eine Möglichkeit sein, damit umzugehen. Also dann noch möchte ich noch kurz das dritte Problemfeld, das erwähne ich wirklich nur kurz, weil ich da auch nicht so ganz weiß, was ich davon denken soll, ansprechen, nämlich die trennenden Grenzen. Das Problem eben, dass eine Organisation ein Innen und ein Außen kennen, das ist irgendwie, glaube ich, unlösbar, solange wir Organisationen haben, weil wenn es kein Innen und kein Außen hat, dann könnte man nicht bestimmen, dass es eine Organisation ist. Ne? Das ist ein konstitutives Kriterium. Das ist wichtiger, als dass jetzt ein Innen und ein Außen ist die Frage, wie liegen die Grenzen, wie durchlässig sind sie und was für Folgen hat man, wenn man drin oder draußen hat. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also besonders problematisch ist es, wenn die Grenzen von denen, wer in der Organisation eine Stimme hat und mitwirkt und wer dann von den Entscheidungen aber betroffen ist, wenn das auseinanderfällt, dann ist das wirklich problematisch, glaube ich. Also wenn es zum Beispiel eine Gruppe einen Betriebskampf führt, für bessere Arbeitsbedingungen führt, die dann gar nicht in dem betreffenden Betrieb arbeiten. Also das ist ja schon passiert. ÖGB und sowas macht das ja ständig. Und auch Verdi hat das auch gemacht beim Babylon damals. Also ich habe jetzt eben das gehabt mit dem Problem, wenn es auseinanderfällt. Wenn sich das eben so verfestigt, wie es eben beim ÖGB oder beim DGB oder Verdi und was auch immer, ist dann, gerade dann ist es eben sehr problematisch, weil dann können die Leute eben nicht mehr selbst entscheiden. Das heißt, wenn wir den anarchistischen Anspruch ernst nehmen mit der Selbstverwaltung, dann ist das mit den Grenzen natürlich schon eine wichtige Sache, eben weil es die Möglichkeit geben muss, dass jede Person, die betroffen ist, mitwirken kann. Und das ist jetzt, glaube ich, auch oft in der anarchistischen Szene vielleicht nicht unbedingt immer so. Deswegen, das glaube ich, ist das Problem von Durchlässigkeit und Auswirkungen doch eine wichtige Sache. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie man gut damit umgeht. Außer, dass man jetzt sagt, jeder, der mitwirken kann, betroffen ist, soll mitwirken können. Aber ja, ich werde dann noch ein bisschen später darauf einkommen, auf Formalisierung. Aber eigentlich bin ich jetzt in der Hälfte. Das heißt, wenn ihr Fragen habt...
SUP, das autonome soziale Zentrum in Mühlen. Wir bieten Raum für linkspolitische Veranstaltungen.
Für eine Welt ohne Geld. Bis dahin, eure Spende sichert unsere Miete.
Wollt ihr dieses kleine Kätzchen verhungern lassen?
Wie schaut es eigentlich mit der Fuki aus? Also, braucht es noch, oder? Ja, ein bisschen noch. Ja, dann mache ich einfach den zweiten Teil, oder? Also, es ist nochmal nicht ganz so lang wie der erste, aber ähnlich. Okay. Also, wenn wir uns jetzt diese Problemfelder anschauen, die ich da jetzt zur Neuisation gemacht habe, dann ist es ja irgendwie schon deutlich, dass der Anarchismus noch in einem anderen Punkt irgendwie eine Besonderheit mit den Organisationen verbunden hat, nämlich eigentlich zeichnet sich der Anarchismus dadurch aus, dass man eben Herrschaft ganz abschaffen will. Das ist jetzt kein Wert beim Punkt. Also die Herrschaft des Kapitals soll eben einfach ganz und ganz gebrochen werden. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Sozialpartnerschaft einrichten mit einem Staat, der das ein bisschen ausgleicht, sondern wir wollen, dass das Kapitalismus vorbei ist. Wir wollen auch nicht den Staat durch eine Zivilgesellschaft und NGOs und Amnesty International und was weiß ich was einschränken. Wir wollen, dass der Staat in jeder Beziehung verschwindet. Und Sexismus würde man am liebsten, zumindest wenn man queere Anarchisten sind, Anarchistinnen sind, mit der Stabilität der Geschlechter abschaffen. Also auch radikal weg damit. Aber im Bereich der Organisation eben, habe ich das Gefühl, da stoßt man an eine Grenze. Weil Organisationen so mit Herrschaft zusammenhängen, das habe ich jetzt versucht ein bisschen rauszuarbeiten, so ich glaube, dass sie damit zusammenhängen. Und dennoch gibt es keine anarchistische Strömung, die mir wirklich glaubhaft machen kann, dass sie ohne jede Form der Organisation auskommt. Also es gibt zwar Anarcho-Primitivismus und vielleicht auch Intellektualismus, aber die haben mich nicht überzeugt, also was das betrifft. Also da sind wir irgendwie an eine Grenze vom Anarchismus. Da wollen wir zwar auch die Herrschaft ganz abschaffen, aber klappt nicht irgendwie. Also wir können da irgendwie nicht da verzichten. Warum also diese Organisation? Warum haben wir sie dann? Wieso brauchen wir sie so dringend? Bisher habe ich sie eben von einem negativen Standpunkt behandelt und gesagt, das ist alles schlecht und alles, die Organisationen machen ja nur Hierarchien und Selbstverständigung und so weiter und so fort. Aber was wollen wir denn, was sie leisten? Was sollen sie denn uns bringen? Also eine der Begründungen in der Soziologie auch, warum wir überhaupt Organisationen brauchen, ist, dass diese eine Möglichkeit darstellen, Commons, das heißt Gemeingüter, Güter, die uns kollektiv betreffen, zu pflegen. Wenn von Commons die Rede ist, darf der Verweis auf die sogenannte Tragedy of the Commons, die Tragödie der Gemeingüter, nicht fehlen. Unter gewissen Umständen ergibt sich das Problem, dass die Gemeingüter zwar benutzt und aufgebraucht, aber nicht zu ihrer Haltung beigetragen wird. Dies kann dann bis zur Zerstörung der Commons gehen. Aber ich will, weil es eben oft, gerade von neoliberaler Seite und so, nicht gemacht wird, darauf hinweisen, dass es Bedingungen gibt, damit das eintritt. Nämlich vier, also nein, mehr als vier, aber vier, die ich hier mal aufliste. Es gibt wesentlich mehr als vier, aber vier, die ich hier mal habe. Eine opportunistische, in einem gewissen Sinne utilitaristische Handlungsorientierung der einzelnen Personen gegenüber den Commons. Also, dass man zwar was rauskriegen will, einfach nur versucht, möglichst viel rauszukriegen aus dem Gemeingut. Kann man jetzt mal einfach sagen. Zweitens, die zweite Bedingung ist, dass der Beitrag zur Erhaltung der Commons als unangenehm wahrgenommen wird. Das muss ja nicht sein. Es kann ja sein, dass den Leuten Spaß macht, etwas beizutragen. Ne? Dann tritt das zum Beispiel schon gar nicht mehr ein. Das dritte wäre, dass die Commons überhaupt durch ihre Benutzung zerstört werden. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Wikipedia, eine Seite von Wikipedia durchlese, dann ist Wikipedia deswegen nachher jetzt nicht wirklich kaputt. Ne? Also da geht auch die Zerstörung nicht rein. Also da kann es dann auch zu der sogenannten Comedy of the Commons kommen. Gibt's Comedy of Commons, das gibt es wirklich den Begriff. Das ist nicht von mir. Komödie der Gemeingüter, weil es halt eben dann es sehr leicht ist, was beizutragen. Und gleichzeitig es nicht zu einer Zerstörung durch die Benutzung kommt, oder nur zu einer sehr geringen Zerstörung durch die Benutzung kommt. Eben wie bei Wikipedia, wo es halt... Wikipedia kannst du ja zerstören. Ja, eben. Also ich meine, es sind zwar schon ein bisschen Ressourcen... Das sind zwar schon ein bisschen Ressourcen, die gebraucht werden, du brauchst schon einen Serverplatz und so, aber... Und es braucht Energie, wenn jemand eine Seite aufruft und so, aber es ist halt so minimal, dass es eigentlich vernachlässigbar ist. Und die vierte Bedingung, damit dieser Tragedy of the Commons eintritt, das wäre die Abwesenheit oder fehlende Durchsetzung von Normen, die das verhindern, dass die Leute nicht was beitragen. Also, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Wirtschaftsnobelpreis verfolgt, aber vor ein paar Jahren hat Elinor Ostrom, eine Politikwissenschaftlerin, was schon mal ungewöhnlich ist, dass eine Politikwissenschaftlerin den Wirtschaftsnobelpreis kriegt, hat ihn gewonnen, eben weil sie eine Forschung gemacht hat zu Commons, wo sie eben festgestellt hat, in den, ich sage jetzt mal, was auch wenn es ein problematischer und vereinfachter Begriff ist, traditionalen Gesellschaften, traditionale Gesellschaften. Also ist ein bisschen problematisch, weil da viel an den Topf geworfen wird. Aber sagen wir, ich verwende ihn jetzt mal so als vorerst Working Hypothese, dass da eben so Normen vorhanden sind und die dann auch sanktioniert werden, die das verhindern, wo es dann deswegen auch sehr gut läuft mit den Commons. Weil deswegen diese oft neoliberale Propaganda mit Gemeingütern funktioniert nicht und so, das ist Bullshit. Also das kann man schon machen. Aber es gibt halt Bedingungen. Wenn von Commons oder Gemeingütern die Rede ist, dann wird oft auf Produktionsmittel verwiesen. Also die Tragedy of the Commons wird zumeist am historischen Beispiel, aus Großbritannien ist das, der Weidefelder beschrieben, wo eben so viele dann die Weiden zum benutzen, um ihre Schafe dort zu ernähren, dass die Weiden dann schließlich zerstört werden. Das ist jetzt ein historisches Beispiel und ist ein sehr wichtiges politisches Beispiel, dem man sich, glaube ich, sehr auseinandersetzen sollte. Es wurde auch eben verwendet, um Gemeingüter zu zerstören. Das ist dann auch aktiv verwendet worden zur Privatisierung. Das ist eigentlich eine ursprüngliche Akkumulation, glaube ich, bei Marx dann auch. Aber eigentlich ist es wichtiger für unsere Praxis heute, gibt es auch andere Beispiele. Also das gibt es viel wichtiger Beispiele, glaube ich. Zum Beispiel eine nazifreie Umgebung. Also man kann es auch eine nazifreie Umgebung als ein Commons, ein Gemeingut geben. Wir haben ja schließlich alle, glaube ich, irgendwie Interesse daran, dass möglichst wenig Nazis in der Umgebung sind. Aber wir haben eben vielleicht nicht unbedingt den Bock, oder ich zum Beispiel hatte den zumindest noch nie, die mühselige Antifa-Arbeit zu machen. Also, das ist schon so weiter. Also, da haben wir dann schon eine Tragedy, of the Commons eigentlich mehr oder weniger. Kann es zumindest theoretisch sein. Also, da haben wir dann halt eine starke Nazi-Szene, wenn es dazu kommt. Ähnliches lässt sich vielleicht auch über Gewerkschaftsarbeit sagen. Das ist dann ein bisschen ein anderes Commons natürlich, mit den Tarifverträgen oder sowas erkämpfen, kollektive Sachen, aber ist auch ein Commons. Das sind soziale Kämpfe generell, lassen sich oft als ein Commons-Problem, wo man einen Kampf als ein Gemeingut sieht oder das Ziel oder das Ergebnis des Kampfes als Gemeingut sieht, betrachten. Also wie gesagt, wie ich schon anfangs gesagt habe, ist halt eben die Organisationen eine Möglichkeit, die Commons zu pflegen, zu erhalten. Also man kann sich dann zum Beispiel eine Antifa-Gruppe gründen, die dann die Mobilisierungsarbeit übernimmt, Wissen über die örtlichen Nazi-Strukturen sammelt und was halt sonst noch so dazu gehört. Damit trägt sie dann doppelt zur Erhaltung des Gemeinguts nazifreier Umgebung bei, nämlich einerseits direkt selbst, sie kümmert sich selbst darum, dass das nicht so einfach ist, Nazi zu sein in der Umgebung, und andererseits erleichtert sie auch anderen etwas dazu beizutragen. Also sie macht dann Mobilisierungsarbeit für eine Demo, kündigt Demo an, macht und so weiter und so fort. Da kann man dann, da ist das dann leichter für die anderen Leute was beizutragen, als wenn wir jetzt alle einzeln handeln würden. Das ist eigentlich ganz einfach. Komme ich auch noch später zu dem Zusammenhang Sache. Allerdings, und das ist das Problem, oder ist ein Problem, gibt es auch das Verständnis, und ich finde das eigentlich gar kein so schlechtes Verständnis, dass Organisationen eben selbst wieder ein Gemeingut sind, also selbst ein Commons sind. Also dass die Antifa-Gruppe dann eben selbst eine Sache sind, wenn wir ein kollektives Interesse haben. Und wir wünschen uns jetzt vielleicht eine aktive Antifa-Gruppe, die alles organisiert in der Stadt, aber dann hat man vielleicht keine Lust, selbst sich zu engagieren oder will keine gründen. Also in der anarchistischen Bewegung ist es auch nicht so weit, aber in der kapitalistischen Wirtschaft ist es ja eigentlich gang und gäbe, dass es eine extra Organisation gibt, die sich dann um den Halt des Gemeinguts Organisation kümmert. Also zum Beispiel Beratungs- oder auch Anwerbeunternehmen, die machen eigentlich nichts anderes. Das ist so ein Gemeingut, gewissermaßen ist es auch ein Gemeingut, aber nur halt für die, die Aktien haben, erhalten bleibt. Es ist also nicht so einfach, dass man bei sozialen Kämpfen oder so, wenn jetzt nicht richtig laufen, sagen kann, na, die blöde Organisation hat es verkackt. Sondern es ist halt ein wirkliches Commons-Problem. Wenn man das anders macht, dann ist das so ein fetischistisches Verständnis für eine Organisation, das alles löst. In Wirklichkeit sind halt die Organisationen selbst Commons und es können damit zwar auch ein Teil der Lösung sein, um das eben Hemmschwelle für andere Leute zu senken, aber nicht die ganze Lösung für das Commons-Problematik, weil sie eben schlussendlich selbst Commons sind. Also selbst eben von der Problem betroffen sind. Ein kurzer Einschub, mache ich kurz einen Exkurs. Das weiß ich, auf den ersten Blick klingt es vielleicht absurd, aber eine Methode, die es so gibt, um auf die Erhaltung der Commons zu gewährleisten, ist eben der Egoismus von Stirner. Also zumindest theoretisch. Ich weiß nicht, ob es praktisch funktioniert, aber theoretisch zumindest ist es so gedacht. Die Idee ist nämlich, dass eine andere Handlungsorientierung folgt. Also ich habe es eh gesagt, die erste Bedingung, dass das Tragedy of the Commons kommt, ist eben eine opportunistische Handlungsorientierung. Und beim Egoismus von Stirner, das ist jetzt nicht eben zu wechseln mit dem Egoismus, den man so im Alltagsgebrauch verwendet, soll eine andere Handlungsorientierung folgen. Ich zitiere: Wenn ich mich nicht um meine Sache bekümmere, so muss ich mit dem vornehmen, was anderen mir zu gewähren beliebt. Brot zu haben ist meine Sache, mein Wunsch und Begehren. Und doch überlässt man das den Bäckern und hofft höchstens durch ihren Hader, ihr Rangablaufen, ihren Wetteifer, kurz ihre Konkurrenz, also da ist ein Kapitalismuskritik auch drin, einen Vorteil zu erlangen, auf welche man bei den Zünftigen, die gänzlich und allein im Eigentum der Backgerechtigkeit saßen, nicht rechnen konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Was jeder braucht, an dessen Herbeischaffung und Hervorbringung sollte sich auch jeder beteiligen. Es ist seine Sache, sein Eigentum, nicht Eigentum des Zünftigen oder konzessionierten Meisters. Also da geht es eben darum, dass man die Sache wirklich an sich nimmt. Wir haben eben als individuell auch ein Interesse daran, dass die Commons erhalten bleiben. Und deswegen ist es als Egoist, egoistisch nur vernünftig, dass wir uns darum kümmern, dass sich wer darum kümmert zumindest. Müssen wir uns jetzt nicht vielleicht selbst alle Bäckermeister werden und Bäckermeisterin werden, das können wir nicht, aber Arbeitsteilung ist nicht ausgeschlossen. Aber wir müssen uns zumindest darum kümmern, dass das da ist, weil es uns was bringt. Also aus einer ganz egoistischen Sicht. Ja. Okay, das wäre eben die eine Begründung über die Commons, deswegen Organisationen baut. Eine zweite Begründung, die historisch sehr wichtig ist, ist eben, dass man Organisationen bildet, um Ressourcen zusammenzulegen. Das ist ja im ersten Moment mal eine sehr einleuchtende Idee. Also wir haben ein paar Kräfte, wir legen sie zusammen, wir haben am Ende mehr Kräfte durch die Organisation. Und in der Tat begründet auch Stirn aus einem Verein so. Eine besondere Variante davon ist aber aus der ArbeiterInnenbewegung und findet sich dann bei Robert Michels. Ihr erinnert euch, der Faschist. wieder, der auch schreibt, ich zitiere: In der Tat ist der Einzelne, wenn er der erarbeiteten Klasse angehört, der Willkür des ökonomisch Stärkeren hilflos preisgegeben. Nur indem die Proletarier sich zur Masse zusammenballen und ihrem Aggregat eine Struktur verleihen, erhalten sie politische Widerstandskraft und soziale Würde. Die Bedeutung und Größe der Arbeiterschaft liegt lediglich in ihrer Zahl. Um eine Zahl darzustellen, ist aber Zusammenreihung, Ordnung vonnöten. Das Prinzip der Organisation muss also die Conditio sine qua non der sozialen Kampfführung der Massen betrachtet werden. Zitat Ende. Ich nochmal, um das ein bisschen Punkt für Punkt aufzuschlüsseln, weil er hat das ja eine sehr, wie soll ich sagen, pathetische Sprache. Also sagt er, die der Einzelne Unterdrückte ist schwächer als der Einzelne Unterdrückerin. Zusammengefasst sind die Unterdrückten aber stärker. Und für diese Zusammenfassung der Kräfte ist eben eine Organisation notwendig. Und das ist der Punkt, der dritte Punkt ist der, den ich kritisieren würde. Wo ich sagen würde, muss das so sein. Also er präsentiert das lustigerweise auch als Argument gegen die Theorien der Individualanarchisten, also Stirn und Co. Er sieht aber im Gegensatz zu vielen anderen die Gefahren einer solchen Organisation der Massen. Also für ihn ist das gewissermaßen ein unlösbares Dilemma. Einerseits hast du ökonomischen Oligarchien und die müsste man irgendwie brechen durch eine starke Massenorganisation, aber wenn du eine starke Massenorganisation bildest, hast du automatisch die neuen Oligarchien. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen so ein Hintergrund, wo man dann so politisch verzweifelt ist, weil egal, was man aus seiner Sicht gemacht hat, das hat immer in Herrschaft geändert. Und deswegen hatte ich gesagt, gut, dann halt nicht mehr Herrschaft. Aber vielleicht ist so meine Überlegung. Es stellt sich ja für mich die Frage, inwiefern der heutige anarchistische Anspruch ist, jetzt so eine Massenorganisation für die Revolution zu bauen. Also womöglich reicht zur Bekämpfung von Herrschaft auch eine mehr oder weniger massenhafte soziale Bewegung. Also vielleicht können wir auch unsere Kräfte anders zusammenlegen als bei einer Organisation. Also das Teil einer solchen Bewegung könnten dann zwar schon kleinere bis mittelgroße Organisationen sein, aber die werden halt eben nicht so anfällig für Oligarchien. Also halt eben nicht große. Es ist aber nicht unwichtig, der Punkt, deswegen wollte ich ihn angesprochen haben, eben weil es immer noch anarchistische Organisationen gibt, die schon das Verständnis haben, das werden zu wollen. Also VV, FAS und auch die anarchistischen Föderationen. Und die argumentieren dann auch wie Michels. Die sagen dann auch, ja, braucht man ja, wie soll man eine Revolution und so weiter und so fort. Aber wenn sie das machen, dann finde ich, dann sollte sich auch mit dem Dilemma auseinandersetzen und bitte schön eine Lösung dafür geben, weil der Verweis auf föderal dezentrale Strukturen jetzt allein, den habe ich ja schon vorher verworfen im ersten Teil. Also ich sehe da nicht den Ausweg über große Organisationen. Deswegen ist das auch mit dem Zusammenlegen eigentlich ist so eine gute Begründung für Organisationen, hat aber nur eine Einschränkung für kleinen Rahmen, würde ich sagen. Das sieht man im Beispiel gut. Das dritte Argument für Organisationen, und es ist aus anarchistischer Sicht, glaube ich, das Gewichtigste, warum man Organisationen macht, wenn sie mit Herrschaft verbunden ist, ist, dass zwar Organisationen vielleicht mit Herrschaft verbunden sind, sie haben diese Herrschaftsprobleme, aber das heißt ja noch nicht, dass informelle, nicht organisierte Zusammenhänge nicht mit Herrschaft verbunden sind. Na, also nur weil die Organisationen mit Herrschaft verbunden sind, wenn die Gegenseite ebenfalls mit Herrschaft verbunden ist, dann ist das Problem. Und gerade aus dem feministischen Kontext kommt, also um genau zu sein von Joe Freeman, kommt das Konzept der Tyranny of Structurelessness, also der Tyrannei der Strukturlosigkeit. Dabei ist die Idee, dass eine wirkliche Strukturlosigkeit eigentlich gar nicht möglich ist. Also selbst wenn wir die Struktur nicht bewusst mehr oder weniger formal bilden, entstehen sie sozusagen ohne unsere Zustimmung aus unseren Handlungen. Also sie denkt natürlich, also wenn es feministischen Kontext kommt, ist natürlich auch patriarchale Strukturen gemeint, aber es geht auch auf die vier Problemfelder, oder auf die drei, die ich auch angegangen bin. Problemfelder geht es genauso, kann man genauso sagen, dass da Strukturen sich heraus ergeben. Sie beschreibt es dann so, dass sie so informelle Klicken bilden, ich zitiere: Bei jedem Treffen einer kleinen Gruppe kann dir jeder, der ein scharfes Auge und gespitzte Ohren hat, sagen, wer wen beeinflusst. Mitglieder einer Gruppe von Freunden werden mehr aufeinander Bezug nehmen als auf andere Leute, sie hören aufmerksamer zu und unterbrechen weniger, sie wiederholen gegenseitig ihre Kernpunkte und geben freundlich nach. Sie ignorieren oder bekämpfen die Outs, Außenstehenden, deren Billigung für eine Entscheidung nicht notwendig ist. Das Ende. Also das ist eine informelle Hierarchie, wo halt eben die Sprache, wie man miteinander spricht, nicht formalisiert ist. Und da kommt genauso eine Hierarchie raus am Ende. Aber diese gegenseitige Bezugnahme, Unterstützung von Meinungen, wie es jetzt gerade bei Sprechsachen ist, ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie solche informellen Hierarchien sein können, also wo eben keine Organisation da ist. Auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe hätte, nur eine lose Gruppe hätte, die Sachen macht, und dann gibt es zum Beispiel vielleicht nur eine Person, die sich um die E-Mails kümmert und dann das Passwort hat, naja, dann kann das schon ein Machtmittel sein, wenn das nicht formell notiert wird. Also ich meine, dann hat die Person zumindest das Machtmittel in der Hand, Informationen zurückzuhalten oder eventuell manche E-Mails schneller weiterzuleiten und damit schon den Schwerpunkt zu verschieben. Also ich kenne das zwar jetzt aus der anarchistischen Bewegung nicht so, dass es meistens nicht irgendwie offensiv ausgespielt wird. Das ist jetzt also noch nicht erlebt, dass das wirklich passiert ist, dass wirklich, weiß ich, die Leute mit dem E-Mail-Passwort alles an sich gerissen haben, aber sie haben es zumindest auf der Hand. Und allein dadurch sind dann ihre Meinungen und vielleicht die Drohung, dass wir es steigen jetzt aus, wenn ihr das nicht so macht oder so, schon ein bisschen problematisch. Also da beginnt sich schon so eine Hierarchie zu bilden. Und wenn wir jetzt vielleicht nicht nur in kleinen Szenen zusammenhängen denken, sondern schon in einer größeren Bewegung, vielleicht in mittelgroßen Organisationen eben, dann wäre das schon wirklich eine Problematik. Also es wären keine Organisationen, mittelgroßen Gruppen. Aber deswegen ist eben sinnvoll, einen Organisationscharakter einzuführen. Die Trennung von Personen und Positionen, wie es eben Kennzeichen für Bürokratie ist, kann personalisierte Hierarchien abbauen. Also wenn jede Person, die Formular XY ausfüllt, Anspruch auf Unterstützung hat und das ist dann formal in einem Protokoll der Organisation festgelegt, dann ist es schon schwieriger, das zu verweigern. Nur weil sie dann nicht zum persönlichen Freundeskreis gehört oder weil sie irgendwie eine andere Meinung hat. Wenn die Rotation im Programm festgeschrieben ist von der Organisation, dann ist es schon schwieriger, dass das eine Person sich einverleibt. Also es ist jetzt schon deutlich geworden, das zielt eben auf den formalen Charakter von Organisationen ab. Also da wird dann eben begründet, dass wir Organisation brauchen, weil eben wegen ihrer Formalität. Da wird gewissermaßen eine zumindest Vorform der Verselbstständigung von Organisationen gegen die Oligarchiebildung ausgespielt, was sehr interessant ist, finde ich, so rein von der Vorstellung. Aber da gibt man praktisch so, man lässt einen gewissen Grad an Verselbstständigung zu, eben weil es im eigenen Interesse ist, um dann wieder zu verhindern, dass andere sich das an sich reißen können. Und das ist ein sehr gutes Argument für Organisationen. Also wenn wir das ernst nehmen, das Argument, und ich nehme es im Gegensatz zu Alfredo Bonanno und manchen insurrektionalistischen Anarchistinnen, nehme ich das ernst, dann führt kein Weg an Organisationen, an einem Mindestmaß an formalen Organisationen vorbei. Gerade wenn es um Commons geht. Gerade wenn es um Commons und Common geht, um Gemeingüter, um Sachen, die uns gemeinsam betreffen. Okay, gut. Jetzt komme ich zum Abschluss. Und zum Abschluss möchte ich eben einen groben Vorschlag unterbreiten, wie wir uns organisieren sollten. Und da möchte ich auch, das ist auch so eine gewisse globale Zusammenfassung. Also nochmal vorneweg, ich muss, glaube ich, als Erinnerung, weder meine Erfahrung noch mein theoretisches Wissen reichen jetzt aus, um euch den Plan vorzulegen, wie wir es genau machen. Das will ich auch gar nicht, das wäre auch gar nicht mein Anspruch. Es ist halt viel mehr gedacht als eine Grundlage für eine Diskussion nachher. Erster Punkt, den ich sagen würde, ist, dass unsere Organisation sich stärker als Erhalterin von Commons und auch selbst als Commons begreifen sollten. Wir müssen verstehen, dass die Organisation uns stets kollektiv betreffen und auch kollektive Sachen verwalten. Bezugsgruppen und ähnliche Organisationsformen sind geeignet für clandestine Aktivitäten und gegenseitigen Schutz bei gefährlichen Aktionen. Das sind ja auch super, also kein Zweifel. Aber sie sind eben nicht die passende Form, um ein Kommen, das über die Gruppe hinausgeht, als Rüst zu halten. Ein eingeschworener Klick von FreundInnen ist eine tolle Form, um was zu erleben, aber nicht die geeignete Form, um eine allgemeine Infrastruktur, die auch jenseits eben dieser clandestinen Gruppe da sein soll, zu erhalten. Das heißt, der Zugang für Personen, die von Düsengütern betroffen sind, ist möglichst zu vereinfachen. Da sind wir wieder beim Grenzenproblem. Dies betrifft eben auch die Nachvollziehbarkeit und Mitbestimmung von Beschlüssen. Dies ist ein Punkt, der sich eben für die Formalisierung eignen würde. Da sind wir wieder bei der Sache mit den informalen Hierarchien. Durch diese Formalisierung kann eben die Position als Gemeingut irgendwie ein bisschen gesichert werden und nochmal herausgestrichen werden. Ich sehe da auch ein Mobilisierungspotenzial ein bisschen, ehrlich gesagt, mit diesem Verständnis als Common. Weil wenn uns gelingt, eben das rauszustreichen, dass ein kollektives Interesse dran ist, dann kann man vielleicht weitere Solidarität und Unterstützung irgendwie daraus gewinnen. Vielleicht auch über die Szene hinaus, wenn man das wirklich irgendwie schafft, das gesellschaftlich zu verankern als ein Gemeingut. Dann ist das was, was auch irgendwie, glaube ich, mobilisieren wirken kann. Formalisierung generell steht in der Spannung zwischen Stabilität und Verselbstständigung. Dabei gibt es einen Zusammenhang meines Erachtens mit der Größe der Organisation. Also wenn sich alle Beteiligten in einer Organisation untereinander kennen und quasi zusammenleben, in einem besetzten Haus etwa, dann lässt sich die Formalisierung auf einen harten Kern der Ansprüche, die eben da sind, also diese allgemeinen Ansprüche, reduzieren. In dem derartigen Fall, glaube ich, macht es auch wenig Sinn, viel zu formalisieren, aus dem ganz einfachen Grund, weil dann die formale und faktische Struktur einfach auseinanderfällt. Wenn man sich täglich sieht, dann gibt man vielleicht nicht so viel auf das, was im Protokoll vor 3 Jahren gestanden ist, sondern mehr auf das, was jetzt in der täglichen Interaktion passiert. Deswegen ist bei kleineren Gruppen nur so diese Ansprüche zu formalisieren, glaube ich. Bei allzu großen Organisationen scheint jedoch wird dann die Formalisierung aber zur einzigen Kommunikationsweise, befürchte ich, und wird sich dann verselbstständigen. Also ich glaube, dann hat man wirklich eine bürokratische Verselbstständigung. Also diese Überlegung zufolge wären die Formalisierungen besonders geeignet für so mittelgroße Organisationen, wo sich zwar alle untereinander kennen, aber nicht ständig miteinander in Bezug stehen, wo man sich nicht täglich trifft, aber schon irgendwie zumindest weiß, wer ist der und die und so weiter und so fort. Weil wenn man das nämlich nicht mehr weiß, dann ist nämlich das Problem da, dass es sich verselbstständigt, würde ich sagen. Ich habe jetzt bei der Behandlung schon gar keinen Platz mehr gelassen für Massenorganisationen, wenn es und so einfach deswegen, weil ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass kein Platz mehr für sie ist in der anarchistischen Bewegung. Ich denke, dass die Argumente doch so schlagend sind, dass die Organisationen eine gewisse Größe nicht überschreiten sollen. Also wenn nicht mehr alle in einem Kreis zusammensitzen können, um etwas zu diskutieren, dann kann man vielleicht noch so autonome, föderal-dezentrale Subgruppen machen, bis zu einem gewissen Grad. Da kann man vielleicht dann auch noch so ein bisschen drüber gehen. Aber bei einer gewissen Größe, glaube ich, aber wird halt eben auch der Koalitionsbedarf einfach so stark, dass er dann nicht mehr funktioniert. Also dass es nicht mehr funktioniert, dass irgendwie eine Hierarchie rauskommt. Also eine wirkliche Massenorganisation lässt sich meiner Erachtens nach eben selbst bestrengster Dezentralität nicht gänzlich hierarchiefrei gestalten. Es scheint mir auch, dass der Zeitgeist gar nicht nach Massenorganisationen jetzt so steht. Und ich sehe das jetzt auch als Entwicklung eigentlich gar nicht so negativ, sondern ich sehe das irgendwie auch so ein bisschen als eine, kann man auch positiv sehen, kann man vielleicht auch positiv drehen, dass irgend so ein Selbstwert da eben da ist, den man auch vielleicht ein bisschen besser drehen könnte, damit man mit was zu erreichen. Also ich glaube, es heißt, angesichts der heutigen Verhältnisse, einen beinahe lächerlichen eigentlich und insgesamt zweifelhaften Anspruch aufzugeben. Ein Haufen autonom aktiver Gruppen von kleiner bis mittlerer Größe, die in unterschiedlichen Verhältnissen zueinander stehen, teilweise föderiert, teilweise treffen sie sich dort und sich aufeinander beziehen. Ich glaube, das ist wesentlich dynamischer, das ist wesentlich aktiver, das kann wesentlich mehr, ich glaube, das kann vielleicht sogar mehr erreichen, als wenn man so die Kraft einfach nur in eine Faust ballt oder blind zuschlägt. Ich glaube, dass das so eine dynamischere, nicht so stark gebundene Form von einer Bewegung sogar stärker sein kann. Also um es auf eine Parole zu bringen, Massenbewegung statt Massenorganisation. Okay. Also wie gesagt, das sind jetzt nur Randpunkte, die ich als Diskussionsgrundlage gedacht habe und bin eigentlich auch schon gespannt auf eure Meinung. Danke für eure Aufmerksamkeit.